Ihr Christen im Westen habt ein Problem. Das sagte mir Anfang 2020 ein indischer Pastor in Sri Lanka. Ja, aber was für ein Problem eigentlich? Also, wenn ich an den Westen denke, haben wir eigentlich relativ wenig Probleme. Wir haben Frieden hier im Land. Wir haben mehr als genug zu essen. Wir sind reich, sehr reich. Es herrscht weitestgehend Gerechtigkeit, wir haben unabhängige Gerichte und ein hohes Level an Sicherheit. Gott, wozu brauchen wir den eigentlich noch? Gut, seitdem ich diese Predigt im November bei unserem letzten Jugendgottesdienst damals gehalten habe, kann man sagen, hat sich schon etwas geändert. Nach Corona kam noch eine zweite heftige Krise und insbesondere diejenigen von euch, die viel die Nachrichten verfolgen, werden zu diesen Folien vielleicht auch noch sich andere Sachen denken. Wie zum Beispiel, ja, es gibt Krieg in der Ukraine. Viel zu essen, aber Lieferengpässe und Hamsterkäufe, man kann nicht immer alles kaufen, was man gerade will. Und dann gibt es da noch sowas wie Inflation, was kommt und die Energiepreise steigen. Ja, und in der Ukraine gibt es nicht nur Krieg, da gibt es auch Kriegsverbrechen und Massaker. Da kann man von Gerechtigkeit nun beim besten Willen nicht mehr sprechen. Und die Sicherheit, ja, was, wenn Putin Atomwaffen einsetzt? Große Fragen. Und die Welt macht sich viele Gedanken darüber, was man tun kann. Zum Beispiel wird die Bundeswehr aufgerüstet, die NATO in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt und man überlegt sich, wie man von Importen unabhängiger werden kann. Aber ich glaube, vielfach ist die Frage nach Gott die Frage, warum sollte der uns helfen? Und auch wenn diese beiden Fragen auf den ersten Blick von der Ausgangslage sehr unterschiedlich sind, glaube ich, dass sie näher aneinander sind, als man eigentlich denkt. Und das Zitat, was ich zu Beginn erwähnt habe von Matthew George, geht im Prinzip genau darauf ein. Er sagt, wir Christen im Westen haben ein Problem, weil wir Gottes Wirken nicht erleben. Und wenn wir nun Gottes Wirken nicht erleben, warum sollten wir denken, dass wir ihn bräuchten, wenn wir doch scheinbar alles haben? Und warum sollten wir auf ihn vertrauen, wenn er doch scheinbar nie etwas tut? So, natürlich wollen wir nicht bei dieser Ausgangslage stehen bleiben, sondern ich glaube, wir alle wollen Gottes Wirken mehr erleben. Und da kann man nun ganz viele Wege gehen, ganz viele Gründe nennen, Tipps, die einem helfen können. Und ich möchte mich heute auf eine einzige Sache konzentrieren und quasi von dem Start, den Irene gebracht hat zum Palmsonntag, zurückgehen. Jesus kommt zum Passafest, vor der Osterzeit, an Palmsonntag nach Jerusalem. Und ich möchte mit euch zurückgehen in die Geschichte, wo das Passafest eigentlich entstanden ist. Und dazu lese ich aus 5. Mose 6, die Verse 10 bis 12. Der Herr, euer Gott, wird euch schon bald in das Land bringen, das er euren Vätern Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen hat. Darin sind große, reiche Städte, die ihr nicht erbaut habt, Häuser voller Waren, die ihr nicht gekauft habt, Zisternen, die ihr nicht gegraben habt, und Weinberge und Olivenhaine, die ihr nicht gepflanzt habt. Wenn ihr euch also in dem Land satt essen könnt, dann vergesst den Herrn nicht, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Dann vergesst den Herrn nicht, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Gott scheint es wichtig zu sein, dass wir ihn nicht vergessen. Und ich würde von euch gerne mal wissen, an welche Wunder denkt ihr denn beim Auszug aus Ägypten, bei der Befreiung aus der Sklaverei? Erinnert sich jemand von euch an Wunder? Teilung des Meeres, ja. Noch weitere Wunder? Ja, es gibt viele krasse Wunder, die während dieses Auszugs geschehen, aber bis die Ägypter die Israeliten gehen lassen, folgen erst noch schreckliche Plagen. Und das Interessante ist, es kommen 9 Plagen in Ägypten, auf die ich jetzt auch gar nicht näher eingehen möchte, und die 10. Plage wird angekündigt. So, der Pharao ist nicht gewillt, die Israeliten ziehen zu lassen nach all dem, was passiert. Und das, was Gott dann erstmal macht, ist, den Israeliten Anweisungen zum Feiern zu geben. Das fand ich schon interessant. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das in 2. Mose 12 mal nachlesen. Nach der Ankündigung der 10. Plage folgen die Anweisungen zum Passafest. Und Gott beschreibt den Israeliten detailliert, nicht nur, wie sie an diesem Tag das Lamm schlachten sollen und das Blut an die Türrahmen streichen, um ihr Haus zu schützen, sondern er sagt ihnen auch, wie sie dieses Fest fortan jedes Jahr feiern sollen. Und der Auszug aus Ägypten hat noch gar nicht begonnen. Der Pharao will die Israeliten noch gar nicht ziehen lassen. Und Gott sagt ihnen trotzdem schon, wie sie sich an dieses Ereignis erinnern sollen und es für Generationen sich ins Bewusstsein rufen sollen. Und erst nach dieser Beschreibung, nach den Anweisungen zum Feiern, kommt die 10. und letzte Plage. Der Pharao lässt die Israeliten ziehen und die ganzen Wunder, die ihr schon genannt habt, die Teilung des Meeres, übernatürliche Versorgung in der Wüste. Und wir lesen mal in dieser Stelle noch ein bisschen weiter, ab Vers 20. Da steht dann, eure Kinder werden euch später fragen, was bedeuten diese Anordnungen, Vorschriften und Gesetze, die der Herr unser Gott euch gegeben hat? Dann sollt ihr ihnen antworten, wir waren Sklaven des Pharaos in Ägypten, doch der Herr hat uns mit großer Macht aus Ägypten geführt. Vor unseren Augen schlug er Ägypten und den Pharao samt seinem ganzen Hofstaat mit schrecklichen Plagen und mächtigen Zeichen. Er führte uns aus Ägypten, um uns in das Land zu bringen, das er unseren Vorfahren mit einem Eid versprochen hatte. Und der Herr, unser Gott, befahl uns, alle diese Vorschriften zu halten und Ehrfurcht vor ihm zu haben, damit er für uns sorgt und es uns alle Tage gut geht, wie es nun der Fall ist. Was bedeuten diese Anordnungen, Vorschriften und Gesetze? Ja, so ein Warum, das mögen Kinder. Oder mal zu fragen, warum soll ich das machen? Und ich finde das ganz interessant, weil auf diese Frage wären ja viele Antworten denkbar. Die Israeliten könnten auch einfach antworten, ihren Kindern diese Anordnungen und Vorschriften, die sind von Gott. Der ist Gott, dem musst du gehorchen. Und was fällt dir eigentlich ein, da was anderes zu wollen? Man könnte auch sagen, Gott meint es gut mit dir. Er hat diese Gesetze gemacht, damit du lebst. Und sie sind da, um dich zu schützen. Und das stimmt auch. Das lesen wir auch andernorts in der Bibel. Aber die interessante Sache ist, die erste Antwort, die die Israeliten ihren Kindern geben sollen auf die Frage zu den Gesetzen, ist ihre eigene Geschichte. Ist ein Zeugnis darüber, was Gott für sie getan hat. Welche großen Wunder er gewirkt hat und wie er sie aus der Gefangenschaft befreit hat. Und ich weiß nicht, ob euch das auch manchmal so geht, aber ich bin ja nun schon ein paar Jahre hier in der Gemeinde und habe immer wieder so Predigten gehört. Und mit der Zeit hört man dann auch so Sachen mehrfach und irgendwann kommt schon so die Versuchung auf, dass man sich denkt, ja, kenne ich schon, habe ich schon mal gehört. Aber trotzdem ist es nicht unbedingt das, was in der Bibel steht, was man dann erlebt. Und genau deshalb finde ich diese Antwort, die Gott den Israeliten gibt, so cool, weil ihre eigene Geschichte ist etwas, das ist einfach passiert. Damit verbinden sie etwas. Das ist nicht nur Theorie, die man lesen kann und dann, ja, ist halt schön, sondern sie erleben die Auswirkungen von diesem Auszug jeden Tag. Sie, ja, erleben das Land, sie sind nicht mehr in der Sklaverei und es hat direkt etwas mit ihnen zu tun. Und die Geschichte vom Auszug aus Ägypten ist für uns jetzt schon so ein bisschen weit weg. Ich meine, wir sind auch nicht hier aus dem Volk Israel, aber Gott hat für uns genauso etwas getan. Und darum soll es heute gehen. Irene hat das ja schon angekündigt nach der Predigt. Werdet ihr die Gelegenheit haben, aus eurem Leben zu erzählen, vielleicht aus den letzten Monaten, aus den letzten Jahren, was Gott getan hat, wie Gott gewirkt hat, um einfach, ja, uns alle hier zu ermutigen. Und ich möchte ja mit der Antwort auf diese Frage beginnen, etwas genereller, was Gott für unseren Kontinent und für unser Land getan hat. Genau, dafür nehme ich euch mit zu einem kleinen Ausflug in die Geschichte mit ein paar Sachen, die ich mir ausgesucht habe. Das Mittelalter, auf Englisch auch Dark Age, dunkle Zeiten, ich meine, wir denken dabei häufig an Krankheiten, an Hungersnöte, an Unterdrückung des einfachen Volks. Aber es war auch eine Zeit, die für uns heute ein großer Segen ist. Es sind uralte geistliche Wurzeln, die wir aus dieser Zeit noch haben, hier in Europa. Es gab sehr viele Menschen im Mittelalter, die den Glauben wirklich ernst genommen haben. Auch wenn sie in der Kirche nicht alles verstanden haben, ihnen war das wichtig. Es gab Kirchenväter und Mönche, die in Klöstern ja das Fundament von vielem der heutigen Lehre und Theologie gelegt haben. Und diese lange Zeit mit dem Christentum hat unser Menschenbild in Europa entscheidend geprägt, entscheidend dazu beigetragen, dass wir den Menschen heute als ein Individuum mit Rechten sehen. Und dass wir sagen, ein Mensch hat die Fähigkeit, frei zu entscheiden, weil Gott uns diesen freien Willen gegeben hat. Ein weiteres Wunder aus der Geschichte. Vielleicht kennen die Jüngeren den guten Mann hier aus dem POVI-Unterricht. Nach dem Zweiten Weltkrieg liegt Deutschland in Trümmern. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere hier im Raum das als Kind, als Jugendlicher noch erlebt hat, eine Zeit des Mangels. Ich kenne das aus Erzählungen von meinen Großeltern, wo man nicht viel hatte, wo es schwierig war. Und in dieser Zeit hätten die Siegerstaaten im Zweiten Weltkrieg eigentlich jeden Grund gehabt, Deutschland dem Erdboden gleich zu machen. Für das, was diese Nation als Krieg angezettelt hat, für das Leid, das das gebracht hat. Aber es kommt anders. Statt extrem hoher Reparationen oder was man sonst alles hätte machen können, gibt es sogar Förderung, unter anderem aus den USA. Es gibt einen wirtschaftlichen Aufschwung, etwas später nach dem Krieg, politische Stabilität. Es werden Prozesse geführt gegen die Verbrecher des nationalsozialistischen Regimes, etwas ziemlich Seltenes, muss man sagen, dass Verantwortliche von solchen Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden. Es gibt schon relativ kurz nach dem Krieg eine Versöhnung in Europa und die Gründung der Europäischen Union. Wenige Jahre, nachdem man sich noch bekriegt hat und die Köpfe eingeschlagen, wird Handel miteinander getrieben. Für mich ein Riesenwunder der Geschichte, was wir hier in diesem Land erleben durften und wovon wir alle heute immer noch profitieren. Wenn ich an diese Verse ganz am Anfang zurückdenke, ja, Städte, die wir nicht erbaut haben, das trifft auf meine Generation genau zu. Wir kommen in ein System, für das wir nichts getan haben. Eine Sache bleibt aber damals: Deutschland ist geteilt. Geteilt in Ost und West. Und 1961 wird in Berlin die Mauer gebaut und Ostdeutschland wird abgeriegelt, Familien getrennt und die Bevölkerung im Osten eingesperrt. 20 Jahre später, 1981, beginnen in Leipzig die Friedensgebete. Jeden Montag treffen sich dort Christen, besonders um die Nikolaikirche in Leipzig herum, und beten. Sie beten für Änderungen im politischen System in Ostdeutschland, sie beten für eine Wiedervereinigung und für Frieden. Und das Interessante ist, aus der Bewegung der Kirchen heraus entwickeln sich später die Montagsdemonstrationen, die 1989 enorme Menschenmengen anziehen und ja zu wahrscheinlich dem größten friedlichen Aufstand in der deutschen Geschichte werden. Und die Christen dort lassen sich nicht kleinkriegen, sie beten weiter. Und am 9. November 1989, nach 8 Jahren Gebet, 8 Jahre, die sie sich jede Woche getroffen haben, gebetet haben und festgehalten haben, passiert das Undenkbare, die Mauer fällt und Deutschland wird friedlich wiedervereinigt. Und auch das ist in der Geschichte einfach ein riesiges Wunder. Und es ist so besonders, dass ich letztes Jahr bei einem Jugendtag in der Freien Evangelischen Gemeinschaft in Bensheim, hatten sie einen Gastsprecher zu Besuch, einen südkoreanischen Professor, und der forscht dort an einer theologischen Hochschule über die deutsche Wiedervereinigung. Ein eigener Lehrstuhl nur für dieses Kapitel der Geschichte, weil es ein so krasses Wunder ist, was Deutschland hier in diesem Land getan hat, dass es für die Menschen in Südkorea ein Vorbild ist, eine Hoffnung, an der sie sich festhalten wollen, weil sie diese Trennung, diese schmerzhafte Trennung in ihrem Land immer noch haben. Und wenn wir an diese Geschichten denken und an das, was ihr hoffentlich gleich noch zu erzählen habt, dann sieht die Frage nach Gott anders aus, weil Gott tut Wunder. Er tut Wunder jeden Tag. Und auch wenn wir viel haben, wozu sollten wir leben, wenn nicht für ihn? Er hat so viel mehr für uns bereit. Und wenn wir in den Nachrichten Dinge lesen, die uns vielleicht Sorgen machen und an diese Wunder in der Geschichte denken, dann können wir uns auch fragen, Gott, warum sollte er uns im Stich lassen? Und ich möchte schließen mit Psalm 105, den Versen 1 bis 6, was dieses Thema des Erinnerns nochmal zusammenfasst, sehr schön, finde ich. Dort schreibt der Psalmist: Dankt dem Herrn und verkündet seinen Namen. Erzählt allen Völkern von seinen Taten. Singt ihm und spielt ihm ein Lied zur Ehre. Erzählt von allen seinen Wundern. Freut euch über seinen heiligen Namen. Alle, die zum Herrn beten, sollen fröhlich sein. Sucht den Herrn und seine Macht, sucht seine Gegenwart alle Zeit. Denkt an seine mächtigen Taten, an seine Wunder und Urteile, die er fällte. Ihr Kinder Abrahams, seines Dieners, ihr Nachkommen Jakobs, seines Auserwählten.